Dankeschön. Gottes Wort bleibt stets wahr. Und ich werde heute über die Gerechtigkeit Gottes predigen. Ist Gott fair? Ist Gott gerecht? Und so weiter. Das war einer meiner ersten großen Fragen, als ich Christ wurde. Ja, da hatte ich ein großes Problem. Und was ist mit den Menschen, die vor Jesus geboren sind? Was ist mit den Menschen, die von Jesus noch nie was gehört haben? In den USA gab es Prediger, die haben so die Hölle heiß gemacht. Die Leute sind in diesen Zeltmissionen manchmal die Masten hochgestiegen aus Angst vor der Hölle. Also man hat den Leuten Angst gemacht vor der Hölle und man macht den Leuten ständig Angst vor der Hölle. Und was ist, also ich bin dieser Frage nachgegangen, was ist mit den Menschen, die vor Jesus geboren sind, noch nie was von Jesus gehört haben oder was auch immer ist. Und man droht heute den Menschen mit der Hölle. Ja, pass auf, wenn du heute Nacht stirbst, bist du für immer verloren. Auch Dr. Billy Graham hat auch immer wieder das gemacht. Kommt nach vorne, gib jetzt heute dein Leben. Das ist vielleicht jetzt deine Gelegenheit und deine Stunde. Ja, den Leuten wurde Angst gemacht. Aber ich muss euch ehrlich sagen, also ich habe lange gerungen, lange gekämpft, bis ich die Wahrheit gefunden habe. Ist Gott Liebe? Liebt er die Menschen oder lässt er die Menschen einfach verloren? Wer nicht will, der hat es schon. Ja, aber meine Bibel, und das habe ich rausgekriegt, Gott lässt niemand verloren gehen. Warum? Weil Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. So sehr hat Gott die Welt geliebt, Johannes 3, Vers 16, dass es seinen einzigen Sohn gab. Ja, ich habe mir viele Gedanken gemacht. Und was ist mit den Säuglingen? Was ist mit den Babys? Was ist mit den jungen Kindern, die gestorben sind? Ja, was ist mit den Leuten, die ja keine Bildung hatten? Jesus hat gesagt, lasse die Kinder zu mir kommen, denn solches ist das Reich Gottes. Ja, und viele Menschen wären verloren, wenn Gott nicht gnädig wäre. Und Gott sagt, dass er gnädig ist. Aber wie wirkt sich die Gnade Gottes aus? Nur für die Juden, nur für die Christen, nur für die Heiligen, nur für die Freikirchler. Und was ist mit diesen Millionen und Milliarden Katholiken, mit diesen Milliarden Moslems? Ja, da habe ich mir viele Gedanken gemacht. Ja, Jesus ist für alle Menschen gestorben, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Aber wie sieht das alles aus praktisch? Was ist mit diesen vielen Buddhisten, Atheisten, den vielen Heiden, die im Heidentum aufgewachsen sind? Was ist mit diesen Milliarden? Wir haben zurzeit, glaube ich, diese Woche ist die 8,1 Milliarden Grenze der Menschen übertreten worden sind. Also jetzt gibt es mehr als 8,1 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Und was ist mit diesen Menschen, die noch nie was von Jesus gehört? Das, was du heute hier hörst, verstehst du? Was ist mit diesen Menschen? Sind sie alle nicht erlöst? Wo landen sie? Das war einmal eine große Frage. Wenn das nach dem gehen würde, würde nur eine kleine Promille in den Himmel, verstehst du, nur eine Handvoll. Was wäre mit dem? Bei Gott ist kein Ansehen der Person, steht in meiner Bibel. Also ich möchte ein Stück Bibelarbeit machen und ich denke, dass es auch ein bisschen länger wird. Ja, Gott ist mit allen Menschen und er spricht zu allen Menschen zwei oder dreimal ganz besonders. Das steht in meiner Bibel. Und jeder Mensch hat ein Recht auf das ewige Leben und ja, wir sind geschaffen für die Ewigkeit. Vor Grundlegung der Welt hat er jeden Einzelnen erwählt und jeder Mensch ist für die Ewigkeit bestimmt und viele haben noch nie eine Chance gehabt, sich ja zu bekehren, von Jesus was zu hören, von der Bibel was zu hören oder vom Judentum was zu hören. Ist Gott ungerecht? Das ist meine Frage gewesen. Verdammt Gott die Menschen jetzt? Ja. Ich habe mich oft gefragt und Leute haben mich gefragt, ja, was ist mit den Millionen Menschen, die noch nie was von Jesus gehört haben? Ja, die niemals Jesus begegnet sind oder die niemals eine anständige Predigt gehört haben. Was wird mit den Milliarden von Menschen, die nie zur Kirche gegangen sind, nie eine Kirche gesehen haben überhaupt? Verstehst du vielleicht nur ihr Ashram, ihr Kloster, ihr Tempel? Was ist mit den Inkas und den Mayas? Und an den Azteken. Amerika wurde erst nach 1400 in unserer Zeitrechnung entdeckt. Ja, die haben noch nie was von Jesus gehört. Verstehst du, noch nie was? Die wussten nichts. Verstehst du? Und was ist mit den Menschen? Manche sagen Römer 1, guck mal, die Natur sagt schon, dass es einen Gott gibt, aber was ist mit den Menschen, der in der Wüste geboren ist, vielleicht in einem Gefängnis zur Welt gekommen ist und aufgewachsen ist, der noch nie einen Wald gesehen hat, noch nie einen Schnee gesehen hat? Ja, was ist mit diesen Menschen? Kommen sie alle in die Hölle? Meine Bibel sagt, die Hölle ist für den Teufel und seinen Anhang gemacht, also für die Dämonen, die gefallenen Engel nur nebenbei, ja, für die gefallenen Geister, für die ist die Hölle aber nicht für die Menschen. Gott hat den Menschen geschaffen in sein Image, in sein Bild. Die Menschen sind für die Ewigkeit, für das ewige Leben geschaffen, für das Jenseits. Kommt her, ihr Menschenkinder, wird er eines Tages rufen. Die Menschen sind erwählt vor Grundlegung der Welt, ihr Lieben. Und der Himmel ist größer, als wir denken, verstehst du? Ja, alle Himmel können dich nicht fassen, heißt es einmal in der Bibel. Im Himmel gibt es verschiedene Stufen, das will ich auch hier betonen. Alle Menschen kommen in den Himmel. Alle Menschen, auch die, die nicht geglaubt haben, auch die kein Atheisten waren, auch die ja keine Religion hatten. Ja, natürlich wird viel gegeben, von dem wird viel verlangt. Du und ich, wir wissen so viel und wir sind verantwortlich für das, was wir daraus machen. Einige von den Menschen sollen mit Jesus regieren. Das ist unsere Bestimmung. Wir sind bestimmt als Könige und Priester bei Gott auf dem Thron zu sitzen und mit Herrn Jesus Christus zu regieren. Aber das ist eine kleine Schar. Du kleine Herde, es ist eures Vaters wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Das sagt schon der Heiland, die kleine Herde. Das Reich Gottes besteht aus allen Völkern, aus allen Rassen, aus allen Sprachen. So lese ich in der Apokalypse, in der Offenbarung. Ja, und wir sollen nach der Bibel, was Jesus sagt, Matthäus 6, Vers 33, trachtet nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch solches alles zufallen. Was ist die Gerechtigkeit Gottes? Die wenigsten haben Ahnung davon. Die denken, ja, Gerechtigkeit, was auf dieser Welt ist. Aber die Gerechtigkeit Gottes ist total ganz was anderes, als was wir denken. Es sind die Gesetze und Gebote Gottes, Gottes Ordnungen. So wie die Schwerkraft schmeißt einen Ball nach oben und es wird nach unten fallen. Stein ist oder Ball ist oder was auch immer ist. Die meisten Menschen verstehen auch nicht, was das Heil ist. In Apostelgeschichte 4, Vers 12, da lesen, in keinem anderen Namen ist Heil und ist kein anderer Name den Menschen gegeben, wo sie selig werden können. Ja, was ist aber, wenn die Menschen von diesem Namen Jesus nichts gehört haben? Was ist es? Ich möchte ein paar Gedanken weitergeben, die mir viel geholfen haben. Den Menschen ist unter dem Himmel kein anderer Name gegeben und kein anderer Name rettet, kein anderes Vorbild, keine andere Philosophie als die Philosophie Jesu Christi. Nur wer so lebt, wie Jesus gelebt hat, der lebt richtig und der wird gerettet werden, ob er was von Jesus gehört hat oder nicht. Nur nebenbei, wer so lebt, wie Jesus gelebt hat, und das kann jeder, so als Einsiedler vielleicht, wie auch immer, irgendwo. Jesus lebte Gott wohlgefällig, er lebte nach dem Willen Gottes, tat den Willen Gottes, hat ständig gefragt, was ist der Wille Gottes, was möchte Gott haben? Und wir sollten auch fragen, was ist das Gute? Ja, und wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde nach der Bibel. Bei Gott ist jedes Volk angenehm, das Gott fürchtet, steht in der Bibel. Und das gilt auch für die Azteken, die Mayas, die Inkas, das gilt für die Afrikaner und für die Eingeborenen in Australien oder in irgendwo in den fernen Ländern. Alle Völker haben Gottesfurcht, haben das Wissen, also das mit dem Tod ist nicht alles zu Ende. Schaue an die Pharaonen und alle Völker haben ihre Toten würdig begraben oder auch nicht begraben lassen. Und ich sage noch etwas, du wirst vielleicht schockiert sein. Die Juden kommen aus den Heiden, aus Ur in Chaldea, aus Babylon. Ja, da kommen die Juden her. Ihr Stammvater war ein Heide, ein Götzenanbeter, dieser Abraham, in aller Liebe. Gott hat ihn rausgeholt und rausgerufen. Aber die Frauen haben sie immer noch aus Mesopotamien genommen. Der Isaak hat seine Rahel von dort genommen oder dieser Jakob, seine beiden Frauen. Ja, die haben aus Mesopotamien genommen. Also tut nicht so fromm. Ja, verstehst du? Die Juden kommen aus den Heiden, in aller Liebe. Die ganzen Patriarchen sind dort auch geboren. Ich denke nur die 12 Stämme. Alle 12 Patriarchen sind unten in Mesopotamien geboren, aufgewachsen mit den Götzen. Das haben sie mitgekriegt. Ja, aus der Natur weiß man, dass es einen Schöpfer geben könnte. Aber wo ist er? Jesus lehrte und lernte an dem, was er litt. Verstehst du? Und das ist Gott ist nicht ungerecht. Der Mensch lernt an dem, was er leidet. Und jeder Mensch leidet. Jeder Mensch hat ein Päckle zu tragen. Ja, jeder Mensch muss was durchmachen. Jesus in Nazareth muss es erdulden, dass die Leute ihn nicht mögen, dass sie ihn verachten. Was will der? Wir kennen seinen Vater, seine Mutter. Jesus sagt, lernet von mir, von meinen Entdeckungen, von meinen Erfahrungen. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ich will das Bild von den vielen Frommen zusammen etwas zurechtrücken. Ja, am Anfang hat es mir auch Angst gemacht. Und was ist mit den Menschen, die noch nie was von Jesus gehört haben? Jesus hat das Kreuz erduldet, ja, Schweres ertragen. Ja, er hat Gott nicht aufgegeben, er hat Gott nicht gegen Gott gemurrt und rebelliert. Ja, er nahm alles aus Gottes Händen, das Leichte wie das Schwere. Ja, und als Jesus 31 nach Christus etwa ja, lebte und starb, da gab es damals im Römischen Reich sage und schreibe 75 Millionen Menschen außerhalb vom Reich, die sind im Römischen Imperium noch mehr. Ja. Aber im Römischen Reich lebten 75 Millionen Menschen. Und was ist mit diesen Menschen? Die haben noch nie was von Jesus gehört. Und erst am Ende des Jahrhunderts, abgesehen von den weiten Asiens und Afrikas, die Chinesen, die Leute in Australien, die Indios in Amerika. Was ist mit diesen Leuten, die noch nie was von Jesus gehört haben? Ich habe mich gefragt. Und das hat mich zum Eifer gemacht, dass ich für das Evangelium eifere. Geh und predige das Evangelium allen Völkern, allen Nationen. Ich muss es sagen, auch jetzt über das Internet hier, das tue ich und versuche so viel wie möglich zu erreichen. Denn diesen Menschen dort in Afrika, die Chinesen, die Australier, die Indios in Amerika, ihnen hat niemand von Jesus was gesagt. Wo waren die Frommen? Niemand hat ihnen was von Jesus erzählt, aber Jesus starb für sie alle. Jesus starb für sie alle, die je auf diesem Planeten Erde geboren wurden. Und dieser Planet Erde ist ein großer Friedhof, der um die Sonne kreist. Und viele Menschen starben ohne Jesus, ohne eine Gelegenheit gehabt haben, so, komm nach vorne, so wie du bist, so wie der Billy Graham die Leute nach vorne geholt haben, oder die Erweckungspredigt in Amerika, Segensspielen ausgestreut, komm nach vorne, es könnte heute dein letzter Tag sein. Und wie viele ist es? Ich predige in Stuttgart auf dem Schlossplatz, da ist ein Spötter und sagt, komm, erzähl keinen Quatsch hier den Leuten. Und habe gesagt, sie wissen nichts, sie haben nicht ihr Leben in der Hand und es könnte heute ihr letzter Tag sein. Ich habe es auch so gepredigt. Ja. Und dann geht er raus und plötzlich quietscht die Straßenbahn und der rennt in die Straßenbahn und wird angefahren und was weiß ich, hat man nur gesehen, Blaulicht war da und wurde vom Krankenwagen abgeholt. Und gerade dieser Mann, der so gespottet hat, der wurde da angefahren, ja. Gott redet zu jedem Menschen zwei oder dreimal ganz besonnen, zu welcher Art und welcher Form auch immer. Meistens durch die Krankheit, meistens durch die Probleme, meistens durch Schwierigkeiten. Gott redet. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Ist das wirklich alles? Ja, Gott redet. Gott will, dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja, und die Wahrheit ist, was wer sie frei macht. Römer Kapitel 10, Vers 13, da lese ich. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Aber wie sollen sie aber den Namen anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie an den glauben, wenn sie von dem noch nie was gehört haben? Ja. Und wie sollen sie hören, wenn es keine Prediger gibt? So steht es im Römerbrief. So viele Menschen. Und das war, was mich bewegt hat, warum ich auch Prediger geworden bin. So viele Menschen haben keine Möglichkeit gehabt, von Jesus jemals was zu hören. Sind sie deswegen ewig verloren? Hör mir zu, ich glaube nicht an die Allversöhnung, dass auch der Teufel noch selig wird. Ich habe mal in einer Allversöhnungsversammlung, also die glauben, dass der Teufel auch noch selig wird, und dann betet, lieber Gott, lass auch deinen Diener Satan selig werden. Verstehst du? So was Dummes glaube ich nicht. Aber Gott will, dass die Menschen gerettet werden. Gott hat uns eine Seele, eine unsterbliche Seele gegeben, und die Seele geht, wenn wir diese Erde verlassen, zum lieben Gott. Sogar das Blut des Abels, als der Kain ihn erschlagen hat, schrie zu Gott, forderte um Rache. Ja. Gott kümmert sich um jeden Einzelnen, auch um die armen Leute, die jetzt in der Ukraine an der Front erschossen werden. Kaum aus dem Panzer ausgestiegen, werden sie abgeknallt, wie die Kaninchen. Ja. Es werden so viele Unschuldige geopfert, versklavt. Was ist mit diesen Leuten, die keine Gelegenheit gehabt haben, oh Gott, vergib mir meine Sünden, rette meine Seele, oder Herr, gedenke deiner, wenn du in dein Reich kommst. Ja, Gott weiß, dass alle Menschen Fehler machen, dass wir alle Sünder sind, allzumal und Mangel des Ruhmes, was wir bei Gott haben sollten. Jesus Christus starb für alle Menschen, von Adam bis zum letzten Straßenfeger, starb er stellvertretend am Kreuz auf Golgatha. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und das, was einem gilt, das gilt allen Menschen. Und diese Stecher, du kannst von ihnen denken, was du willst, das waren böse Buben. Die haben auch gespottet und gelästert. Und plötzlich irgendwie merkte eine, du, der ist unschuldig. Wir leiden für unsere Schuld, aber der hat nichts verbrochen. Gott hat uns durch Jesus Christus versöhnt, die ganze Welt. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Durch Jesus ist Gott mit der gesamten Menschheit versöhnt. Halleluja, Lob und Dank. In meiner Bibel heißt es uns, wie nun durch einen Menschen die Sünde durch Adam kam in diese Welt, so kommt jetzt durch Jesus Christus die Gnade zu allen Menschen, steht in der Bibel. Streich es, wenn du es nicht glaubst. Streich es. Alle Menschen haben Amnestie. Dir sind deine Sünden vergeben. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Ja, allen Menschen sind die Sünden erlassen. Alle Menschen können Kinder Gottes werden. Der Himmel wird sich füllen. Ja, ich habe euch gesagt, der Himmel hat so viele Stufen. Und das müssen wir beachten. Ja, manche Leute denken, nur wir kommen in den Himmel. Die Protestanten, die Freikirchler, die Geisterfüllten, ja, die Getauften. Und was ist mit diesen Millionen, die nicht getauft sind, die noch nie was von der Taufe gehört haben? Ja, was ist mit ihnen? Die Versöhnung ist geschehen durch Jesus Christus. Jetzt kommen alle in das Reich Gottes, in den Himmel. Deshalb trachtet nach der Gerechtigkeit Gottes, nach dem Reich Gottes, was es immer ist. Jeder darf durch die Gnade Gottes, durch Jesus Christus in den Himmel aufsteigen. Er darf zu Gott heimkehren, wie der verlorene Sohn. Denk an diese Geschichte. Das sind tiefe Wahrheiten. Er sollte mit Jesus einmal, der Gläubige, der an Jesus glaubt, diese kleine Herde, von der er spricht, zur Handvoll, du kleine Herde, euch ist es Vaters Wohlgefallen, das Himmelreich zu geben. Der darf mit Christus eines Tages regieren, König und Priester sein. Aber was ist mit den anderen, die das nicht geworden sind? Gott wird keine einzige Seele dem Teufel überlassen. Wie heißt es beim Auszug der Kinder Israel aus Ägypten? Keine einzige Klaue darf zurückbleiben. Nicht mal ein Huhn und eine Gockel. Keine Klaue darf zurückbleiben. Im Jenseits gibt es verschiedene Gruppen hier und ich betone das. Und ich möchte zu der höchsten Gruppe gehören, wenn es möglich ist, nur irgendwie möglich ist. Lieber Gott, hilf mir. Ja. Und wir sehen die große Schar in der Bibel, in der Offenbarung, kannst du es nachlesen, Offenbarung 7, Vers 9, ja. Da gibt es diese gekrönte Schar, die König und Priester in Christus. Und danach, und das, da kriegt der Johannes, der Evangelist hier, der die Offenbarung empfing, Probleme, die gleichen Probleme, die auch ich mal hatte. Ja, kriegt die gleichen Probleme. Und danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen und Völkern und Sprachen. Und die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern. Puh. Und dann fragt dieser Johannes hier, verstehst, er sieht, sie haben Palmzweigen in ihren Händen, aber sie haben keine Krone auf ihrem Haupt. Das sind ganz andere Menschen, die kommen ganz woanders her, ja. Und die rufen auch ganz laut, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und auf dem Lamm oder bei dem Lamm. Die einen haben nur Palmzweige in ihren Händen und die winken Friede, Heil und Segen, was weiß ich auch. In Vers 11, Offenbarung 7, da lese ich weiter. Und alle Engel standen ringsherum um den Thron und um die Ältesten. Das sind die Priesterseelen, die Könige und Priester, die Patriarchen aus dem Alten Testament. Ja, und die vier Wesen und die fielen nieder vor dem Thron und auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, so sei es. Und einer der Ältesten, irgendein Engel, verstehst du, und einer der Ältesten antwortet dem Johannes, hier diesem Evangelisten, und hat er fragt, wer sind diese in den weißen Kleidern angetan und woher kommen sie? Du musst die Bibel lesen, dann verstehst du die Bibel. Ist Gott gerecht? Das ist mein Thema heute Abend. Ja, ist Gott gerecht? Wo kommen die her? Mit den Palmen in ihren Händen. Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind's, die aus der großen Trübsal gekommen sind und haben ihre Kleider gewaschen und haben sie hell gemacht im Blute des Lammes. Aber die haben nicht an Jesus geglaubt. Die haben Jesus nicht angenommen. Aber die kommen aus der großen Trübsal. Und darum, ja, und darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel und auf dem Thron sitzt Ja, der dort sitzt, der wird regieren und über ihnen wohnen. Und sie werden nicht mehr hungern, noch dürsten. Und es wird nicht keine Sonne sie mehr treffen oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Da sind diese Milliarden und Abermilliarden, die je hier auf diesem Planeten Erde gelebt haben. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. In Offenbarung 19 lese ich weiter, Vers 1. Und danach hörte ich etwas wie eine große Stimme einer großen Schar im Himmel. Und die sprach, Halleluja, die Rettung und die Herrlichkeit und die Kraft ist unseres Gottes geworden. Im Vater unser beten wir auch, dein ist das Reich, dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Da wird dieser Glaube an das ewige Reich Gottes und seine Gerechtigkeit ausgedrückt. Als Jesus hier auf dieser Erde war, da folgten ihm nur seine Aposteln. Und dann ab und zu mal eine große Schar, wie bei der Bergpredigt von 15.000, 20.000 Leuten. Aber seine Apostel waren bei ihm 3 Jahre, Tag und Nacht fast beieinander. Ja. Und Lukas Kapitel 17, 6, Vers 17, da lese ich, und er gab ihnen, ja, und er ging mit ihnen hinab und trat auf ein ebenes Feld und eine große Schar seiner Jünger, und so weiter folgte, und die große Schar des Volkes aus dem ganzen jüdischen Land und aus Jerusalem und aus dem Küstenland und aus dem Tyrus und Sidon, also alle Menschen von verschiedenen Kulturen, die es damals dort gab, ja, ihn zu hören und von ihm geheilt zu werden und von unreinen Geistern befreit zu werden, ja, die sind ihm gefolgt, damals und sie folgen heute noch. Deshalb, um Jesus herum sind nur Sieger, nur Überwinder, die Aposteln, die geglaubt haben bis zum Schluss, auch wenn sie ein bisschen abgehauen sind, aus Angst vor den Juden. Jesus umgibt sich wie David nur mit seinen Helden. Ja, Jesus hat klar gesagt, mit ihm werden nicht alle, die nur Herr, Herr sagen, regieren und herrschen, sondern die den Willen Gottes tun, Matthäus 7, Vers 21, die den Willen Gottes tun, die werden um Jesus sein, um den Thron sein, mit ihm auf dem Thron sitzen, mit ihm regieren, die gute Früchte getragen haben, die den Bösen überwunden haben, die durch die enge Pforte hindurchgegangen sind, die auf dem schmalen Weg geblieben sind. Ja, in Makkabäer Kapitel 3, Vers 18, ein apokryphisches Buch, es kann leicht sein, dass viele wenigen in die Hände fallen. Für den Himmel macht es keinen großen Unterschied, ob es durch viele oder durch wenige die Rettung kommt. Denn der Sieg im Kampf liegt nicht an der Größe des Heeres, sondern an der Kraft des Himmels. Daran liegt alles. Gott sagt, ich werde nicht zulassen, dass einer meiner Geschöpfe verderbt, verloren geht, auf dass alle Jesus annehmen und mit Jesus folgen. Gott verwirklicht seinen Plan. Einige werden König und Priester sein. Einige werden dienen Gott. Ja, andere werden wirken mit den Palmen. Andere werden singen und jubilieren. Aber wir alle Menschen werden etwas tun, denn die Menschheit ist zur Ehre Gottes geschaffen, nicht zur Verherrlichung des Teufels. Gott ist gerecht. Das ist meine Botschaft heute an die Gemeinde in Thyatira. Offenbarung Kapitel 2, Vers 23 schreibt, lässt der Heiland schreiben, siehe, ich werfe sie aufs Bett und mit ihr jene, die ihre Ehe gebrochen haben, und ich stürze sie in großer Trübsal, wenn sie sich nicht bekehren von den Werken Isebels. Ja, und ihre Kinder will ich mit dem Tode schlagen, und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich der bin, der Nieren und Herzen erforscht, und ich werde geben einem jeden, wie seine Werke wert sind, was die Werke, was er verdient. Und jeder kriegt das, was er verdient, auch in der Ewigkeit. Ja, Gott ist ein Gerecht, und jeder bekommt das, was er verdient. Gott verwirklicht sich. Mein ist das Gericht, sagt der Herr. Und deshalb verbietet er zu richten die Menschen. Und wir haben kein Recht, jemanden zu richten und zu verdammen. Gott erforscht die Beweggründe und erkennt das Herz der Menschen. Er sieht nicht die Person an, er sieht das Herz an. Und das ist der liebe Gott. Ja. Und er gibt jedem das, was einem zusteht, aufgrund seiner Taten. Auch die Christen, halt dich fest. Auch die lieben Heilandsleute. Ja, auch die, die kriegen das, was sie verdienen. Denn Gott ist ein gerechter Gott. Ein liebevoller und gerechter Wille offenbart sich durch ihn im gesamten Universum. Gott ist gerecht. Und deshalb ist es vollkommen egal, ob er Buddhist oder Hindu oder Moslem oder Kommunist oder Atheist oder gar nichts war. Halt dich fest. Ja. Gott möchte natürlich Diener haben, Könige und Priester, Aposteln, die er sich erwählt und festmacht bis zum Schluss. Ja. Jesus spricht in Johannes 8, Vers 15, ich richte niemand. Ja, ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. Ihr richtet nach dem Äußeren. Aha, das ist ein frommer Jude. Das ist ein lieber Heilandsmensch. Ja. Unsere Bekehrung beinhaltet nicht gleich, dass wir sofort ein Leben wie im Schlaraffenland haben. In der Ewigkeit, nein. Ich muss noch kämpfen, und zwar ganz saftig. Ich muss alles reinsetzen. Gottes Plan mit uns hier auf Erden ist nach Epheser Kapitel 4, Vers 11 und folgende Verse. Und er setzte selbst der Heiligen einige zu Aposteln, einige zu Propheten, andere zu Evangelisten, andere zu Hirten und Lehrern. Und damit das Volk Gottes, das Werk Gottes zugerüstet wird. Das Werk Gottes ist noch nicht fertig. Deshalb muss ich auch predigen hier und dienen. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis alle hinangelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen. Ja, du sollst ein vollendeter Mensch werden. Ja, aber du hast dich nicht bekehrt, Bruder, Schwester. Du bist nicht getauft. Du hast noch keinen Befreiungsdienst erlebt. Verstehst du, was die ganzen Charismatiker predigen? Ja, du bist durch diese Mühle noch gar nicht richtig durch. Was willst denn du? Ja. Und wir sollen zu der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sind und uns von jedem Wind der Lehre bewegen lassen und umhertreiben und durch die ganzen trügerischen Würfe der Menschen, was sie da sagen und angeben. Lasst uns daher wahrhaftig sein. Weißt du, und genau auf das achtet Gott. Lasst uns wahrhaftig sein. Lasst uns ehrlich sein. Lasst uns aufrichtig sein. Lasst uns in der Liebe wachsen, und zwar in allen Stücken, bis hin zum Haupt Christi vollkommen zu werden. Dazu sind wir hier in dieser Welt. So wie der Lehrer zu mir gesagt hat, Johannes, du lernst für die Schule, und also du lernst nicht für die Schule, sondern du lernst für dein Leben. Und wir lernen hier für unsere Ewigkeit. Ja. Von ihm aus wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch die Kraft des allmächtigen Gottes. Wir sollen hier den Charakter Jesu entwickeln und verwirklichen. Dazu sind wir da. Die wahren Gläubigen gehören zur Braut Jesu. Die wahren Gläubigen, aber wer sind es? Verstehst du, nur eine Handvoll? Ja, nur eine Handvoll. Die kannst du abzählen. Hier Paar und dort Paar und dort Paar. Verstehst du? Ja, die er sich selbst erwählt hat als Apostel, die konsequent zu ihm gehalten haben, die treu geblieben sind bis zum Schluss und die einfach gesucht haben, ihm zu gefallen. Gott gibt bis zum Schluss jedem Menschen eine faire, gerechte Sache. Verstehst du? Ja, jeder Mensch hat die Möglichkeit, eine Brautseele Christi zu werden. Und Paulus sagt, ich möchte meinem Herrgott, meinem Heiland, eine unfehlbare Braut zur Verfügung stellen. Doch traurigerweise, einige, ja, die wissen gar nicht, was das alles ist, was Gnade bedeutet, was Gnade ist. Ja, es ist eine Anwartschaft, eine Berechtigung auf den Thron. Ja, alle Menschen sind bestimmt für den Thron. Jeder von uns kann König werden, Prinz und Prinzessin und ein Heiliger. Aber die wenigsten werden es. Die wenigsten werden es, weil sie den Preis nicht bezahlen. Viele sind berufen, aber nur wenige machen ihre Erwählung fest. Das steht in der Bibel. Die langfristige Absicht Gottes ist, jeden Einzelnen, der jeweils gelebt hat, auf den Thron zu sitzen, wie er mit Christus regiert. Jeder Einzelne. Von Adam ab bis zum letzten Menschen auf dieser Welt. Ja. Diese 24 Ältesten, 12 Patriarchen und 12 Aposteln, das ist so ein Bild, die sitzen auf dem Thron. Verstehst du, das ist nur ein Bild. Du darfst nicht alles buchstäblich nehmen, dass nur 24 sind. In Matthäus Kapitel 11, Vers 21 lesen wir, und jetzt halte ich fest, das war der Heiland, unser Herr Jesus Christus. Wehe dir, Karazim, wehe dir, Bethsaida, wären die Taten, die hierin geschehen, die wären, hätten Sack und Asche Buße getan. Wehe, ja, wären solche Taten in Tyrus und Sidon geschehen, wie bei euch geschehen sind, in Kapernaum hier, Sie hatten längst Buße getan, doch ich sage euch, es wird Sirus und Tyrus erträglicher gehen an jedem Tage des Gerichts wie euch. Verstehst? Das waren Heidenstädte. Ja. Die heidnischen Bewohner von Tyrus und Sidon kannten den wahren Gott nicht. Ja, gewiss. Wissen was vielleicht von den Juden. Und dennoch sprach Jesus von dem kommenden Gericht und er nahm gerade diese komischen Städte, Chorazin und Bethsaida als Beispiel. Und Sodom wird noch besser gehen, wie es euch hier zu Kapernaum. Ja, Sodom, die so fleischliche Menschen waren, die nach einem anderen Fleisch verlangten. Ja, Jesus macht hier keine Kompromisse, aber er sagt es, diesen Leuten, die nichts gewusst haben, wird es besser gehen, als denen, die alles wissen und hören und sehen. Offenbarung Kapitel 20, Vers 4, er spricht von den Thronen, von denen aus regiert wird, ja, von den Seelen, die enthauptet worden sind, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses Jesu Christi. Du hast dich bemüht, recht zu leben und bist verbrannt wie eine als Hexe oder bist verbrannt oder hingerichtet worden als ein Schwerverbrecher. Da hängt der Schächer am Kreuz und Jesus guckt rüber und sagt, du wirst heute noch mit mir im Paradiese sein. Ist das nicht Gnade? In Offenbarung Kapitel 5, Vers 9 spricht Jesus von der ersten Auferstehung. Selig und heilig ist der, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Und die singen das neue Lied. Du bist würdig zu nehmen, das Buch und aufzutun, seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast ja, mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen, nicht nur aus den Juden, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Und weiter, Offenbarung 20, Vers 11, und ich sah eine große Schar vor dem Thron stehend, ja, groß und klein und Bücher wurden aufgetan, und auch das Buch des Lebens und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht. Was steht in deinem Lebensbuch drin? In deiner Agenda? Ja, was ist da gewesen? Und deshalb sagt der Heiland, als sie nach Hause kommen und sagen, Herr, stell dir mal vor, uns sind sogar die Dämonen untertan. Dann sagt Jesus, kommt runter, beruhigt euch. Ja, freut euch am allermeisten, dass eure Namen im Buch des Lebens stehen. Ja, und das ist das Wichtigste, dass mein Name dort steht. Ja, Milliarden vertrockener Knochen sieht der Prophet Hesekiel, Kapitel 37, auf dem Schlachtfeld liegen, vertrocknete Knochen, verstreut hin und her. Und dann sagt eine Stimme, Hesekiel, Weissage zu diesen Gebeinen. Und dann kommen diese Gebeinen zusammen. Ja, und wird beschrieben, dass die dürren Knochen plötzlich zusammenfinden und nach dem Willen Gottes werden sie lebendig mit Fleisch und Sehnen überzogen. Und du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel, nicht die Juden, das ganze Haus Israel. Israel besteht aus den Nationen, ja, denn 10 verlorene Stämme, die sind in den Nationen verloren gegangen, nur Juda und Benjamin blieben zurück, wo sich Christus offenbarte. Ja. Unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns, sagen die Menschen. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch mein Volk aus euren Gräbern hole. Ihr sollt erfahren, der Tag X wird kommen, wo Gott uns aus unseren Gräbern holen wird. Und dann heißt es in Hesekiel 37 weiter, und ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt und ihr sollt das Erdreich wieder besitzen und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und ich tue es, spricht der Herr. Ja, kannst machen, was du willst. Gott ist gerecht, ja, Gott ist fair und er wird jedem, der jemals gelebt hat, eine echte Gelegenheit geben, das Gefängnis zu verlassen, das Grab zu verlassen. Johannes Kapitel 6, Vers 44 und Vers 65 lese ich, es wird die Zeit kommen, wo sich die Gräber öffnen werden und die Menschen werden die Stimme Jesu hören und sie werden auferstehen. Die Bibel spricht von der Auferstehung und zwar aller Menschen. Alle Menschen, die je gelebt haben. Und sie werden von Gott selbst belehrt. Ja, und Gott wird ihr Gefängnis wenden. So steht in meiner Bibel. Du kannst machen, was du willst. Und er wird eine tröstliche Wahrheit den Menschen verkündigen. Ja, du bist nicht verloren. Bei dir ist nicht Hopfen und Malz verloren. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und Gott ist den Menschenkindern gnädig. Die Bibel erklärt uns den Plan Gottes für alle Menschen, alle, die verführt worden sind, für die Säuglinge, die kleinen Kinder, die frühzeitig geboren sind und für all diejenigen, die jemals gelebt haben und keine Chance gehabt haben, sich zu bekehren. Ja, Gott wird sich ihre annehmen und sie werden die Stimme Jesu hören, die Wahrheit erfahren und die Wahrheit wird sie frei machen. Sie werden abschütteln. In 2. Korinther Kapitel 5, Vers 19 lese ich, und das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Jesus Christus und uns das Amt der Versöhnung gegeben hat. Ich predige das Amt der Versöhnung, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht mehr an und hat uns das Wort der Versöhnung gegeben. Lass dich mit Gott versöhnen. Ja, komm raus und aus dir kann auch was werden. Und so sind wir Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt uns durch den Heiligen Geist, ja, lasst euch versöhnen. Seine Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes ist anders als die Gerechtigkeit der Menschen. Deshalb trachtet nach seiner Gerechtigkeit. Wie würden nur die Evangelischen in den Himmel lassen? Die Katholiken würden draußen bleiben, ja, oder die Moslems würden draußen bleiben, nur die Christen werden in den Himmel kommen. Vergiss es. Ja. Seine Gerechtigkeit ist ausnahmslos, absolut allen Menschen gerecht. Keiner wird verloren gehen. Gott ist fair. Er behandelt alle Menschen fair. Und das ist, was ich entdecken durfte im Lauf meines Lebens, im Dienst am Menschen. Gott kann gar nicht so ungerecht sein, wie die Menschen ihn ausgeben. Gottes Gerechtigkeit schafft Frieden, Ruhe und Sicherheit. In Jesaja Kapitel 32 wird die Wirkung der Gerechtigkeit Gottes beschrieben. Zuerst räumt Gott alles auf, die ganzen falschen Sicherheiten, die ganzen Paläste, da worauf die Menschen so stolz waren. Ihre Reiche sind vergangen, aber das Reich Jesu Christi kommt. Und deshalb hat Jesus auch das Reich vom Teufel nicht angenommen. Bet mich an und ich will dir alle Reiche geben. Ja. Die Natur freut sich der Gerechtigkeit Gottes. Das Klima, ja, so langsam vertrocknet alles, stirbt alles aus. Wir gehen dem Ende entgegen. Ja, und Schluss ist mit der ganzen Begradigung, verstehst du? Plötzlich muss man Gebüsche überall anpflanzen, damit wieder, ja, wieder Bienchen kommen. Und die Stadt wird wieder voll getümmelt sein. Und das, was der Einsame, ja, der wird nicht mehr in Höhlen wohnen, sondern er wird frei auf der Wildbahn sein und sich freuen und des Lebens genießen. Denn dann wird die Wüste zum fruchtbaren Lande und das fruchtbare Land wie der Wald geachtet werden. Und das Recht kommt wieder unter den Menschen, das Recht Gottes, die Gerechtigkeit Gottes, der Friede Gottes. Ja, auf diesen ganzen Auen, plötzlich sind die Menschen wieder glücklich, wie einst zumal. Ja, aber der Wald und so weiter, der wird wieder hochkommen. Der Wald, verstehst du? Wieder dieser Urwald. Wir werden wieder Urwald bekommen. Gott schafft Gerechtigkeit. Denn in meiner Bibel heißt, selig sind die da dürsten und hungern nach der Gerechtigkeit, die sollen satt werden. Matthäus Kapitel 5, Vers 6 und Vers 10. Ja, selig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Ihrer ist das Himmelreich. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 21. Denn er, der von keiner Sünde wusste, ist uns zur Sünde gemacht, damit wir Frieden haben, damit wir die Gerechtigkeit Gottes erleben, die vor Gott gilt. Gott selbst sorgt für die Gerechtigkeit. Auf seine Art und Weise. Dass alles wieder normal wird. Dass wieder alles natürlich wird. Dass wir wieder in diesem Urzustand zurückkommen, wo wir herkommen. Die Wirkung der Gerechtigkeit Gottes wird sein, dass alles wieder zum Ursprung zurückkehrt. Ja, die Familien werden zusammenkommen. Die Völker werden zusammenkommen. Die Nationen werden zusammenkommen. In Jesaja Kapitel 1, Vers 26 lese ich, und du merkst, ich lese jetzt so viele Bibelstellen vor, das musst du selber nachlesen. Das, was ich sage, möchte ich auch mit der Bibel begründen. Und Gott sagt, ich will deine Richter zurückbringen, wie es war, und deine Ratgeber, wie es am Anfang war. Weißt du, wir kommen wieder zum Ursprung zurück. Deine Richter, deine Ratgeber. Und danach, ja, wird man dich nennen, Stadt der Gerechtigkeit. Gottes Macht gilt im gesamten Universum. Verstehst du, im gesamten Universum? Kannst hinfliegen, wo du willst. So wie die Schwerkraft. Ja, das Universum würde nicht funktionieren, der Kosmos würde nicht funktionieren, wenn Gottes Recht nicht überall gelten würde. Verstehst du immer? Deshalb können wir hier von Galaxien zu Galaxien fliegen und so weiter, weil wir mit der Schwerkraft der Planeten rechnen können. Sonst könnte keine Rakete im Weltraum fliegen. Ohne der Schwerkraft würde sich kein Komet bewegen, kein Asteroid und kein Meteoroid. Ja, würde sich gar nichts bewegen. Ein gerechter, perfekter Schöpfer steht dahinter. Sein Gesetz gilt überall und alle Zeit. Aber was ist das Gesetz Gottes? Gottes Gesetz ist ein kosmisches Grundgesetz. Es sind die Lebensregeln. Man spricht von der goldenen Regel. Hast du schon mal was gehört von der goldenen Regel? Was du willst, dass man dir tut, dass du auch den anderen verstehst, das kommt von Gamaliel. Und ich möchte ganz kurz diesen Gamaliel streichen. Das war ein Weiser. Sein Großvater Hillel war ein Patriarch. Von ihm kommen die ganzen Rabbiner, die ganzen Pharisäer. Und dieser Gamaliel, sein Großvater hat es gesagt, das steht da, kannst du auch nachlesen. Such dir einen Lehrer und erhebe dich aus dem Zweifel. Entrichte den Zehnten nicht nach deinem Gutdünken. Ja, der liebe Gott kriegt auch eine Spende. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Werke, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, dann werden sie Charakter. Achte auf deinen Charakter, dann wird es dein Schicksal sein. Das kommt von dem Hillel, dem Großvater von Gamaliel. Viel Streit im Hause des Menschen entehrt, wird und entsteht durch grundlosen Hass. Weisheiten, verstehst du? Dieser Mann war ein weiser Mann. Von ihm kommt der Begriff Sonnenlicht. Du solltest in der Sonne sehen. Er war nicht im Tempel, er war vor dem Tempel, so schreibt die Überlieferung. Ja. Der Narr glaubt, dass alle Menschen Narren sind. Verleumden ist Mord. Das hat der Gamaliel gesagt. Und diesen klugen Rat in Apostelgeschichte 5, Vers 38, das ist sogar in der Bibel eingegangen. Die haben den Petrus und Johannes ausgepeitscht, sie wollten den steinigen. Nur weil er Jesus predigt, in keinen anderen Namen des Heilers, nur in dem Namen Jesus. Die wollten ihn töten. Und dann fragen sie, guck mal, wir sollen auch den Weisen fragen, den Alten, da diesen Gamaliel. Paulus ist zu seinen Füßen mal gesessen, er saß zu den Füßen Gamaliels, was es auch immer ist. Denn wenn die Sache, sagt dieser weise Herr, wenn diese Sache, diese Bewegung von Jesus nur von Menschen stammt, dann wird sie keinen Bestand haben. Wenn sie aber von Gott herkommt, dann könnt ihr diesen Leuten auch nicht vernichten. Passt nur gut auf, dass ihr am Ende nicht als Kämpfer gegen Gott dasteht. Passt gut auf. Gott ist gerecht. Passt gut auf. Und dann setzt sich wieder dieser Alte und lehrt seine Schüler. Gamaliel legt hier Wort für Jesus, für die Propheten und die Apostel. Passt auf, dass ihr am Ende nicht als Kämpfer gegen Gott dasteht. Versteht? Ihr wollt so fromm und so stark und so religiös sein und so geistlich sein. Ja, er sieht die Dinge mit den Augen Gottes. Wer das tut, wer urteilt gerecht und neutral, der urteilt sachlich, unparteiisch, wertefrei, parteilos, wenn die Sache von Gott ist. Ja. Und deshalb, die nach dem Reich Gottes trachten, ist die Sache von Gott, lass es stehen. Und ist die Sache nicht von Gott, geh schlafen, es wird sowieso vorbeigehen, der ganze Spuk. Ja. Nicht wie ein Schriftgelehrter, obwohl alle Schriftgelehrten und so weiter von den Gamaliel kommt. Beim Gamaliel ist noch was passiert. Obwohl er Pharisäer war, hat er seine Tochter einem Sadduzäer zum Heiraten gegeben. Ja, verstehst du? Pharisäer und Sadduzäer, das waren wie Feuer und Wasser. Aber er sagt, das ist doch alles Käse, was ihr da macht. Verstehst du? Gott schaut auf das Herz und nicht auf das Gebetsbuch, auf den Katechismus. Ja. Gamaliel war so nebenbei noch Mitglied des Hohen Rates. Und er sagt, richtet nicht nach dem Zorn. Denn der Zorn des Menschen tut nichts Gutes. Das finden wir auch später bei dem Apostel Paulus, denn er saß zu den Füßen Gamaliels. Gamaliel, er verdammt nicht. Die hätten alle die Todesstrafe verdient. Nach dem jüdischen Gesetz, nach den Paragraphen sowieso. Aber so ist Gamaliel nicht. Er verdammte die beiden Apostel nicht, auch wenn er nicht an sie glaubte, auch wenn er glaubte vielleicht, dass Jesus der Ketzer gewesen wäre, auch wenn er mit ihnen nicht einverstanden war. Ja? Und das ist die Gerechtigkeit Gottes, dass wir auch Sachen glauben, mit denen wir nicht einverstanden sind. Und so ist es auch bei Gott. Er ist ein weiser Gott, fair, gerecht und so weiter. Er begeht keinen Fehler. Bei ihm geht nichts durch, verstehst du? Er sieht mit beiden Augen noch alles. Gamaliel hat ein weises Herz, ein weites Herz. Und das ist auch unser Gott. Und das hören wir auch bei Jesus. Er lässt die Sonne leuchten und strahlen über Gerechte und Ungerechte. Ja, stell dir mal vor, was Jesus sagt. Über Gute und Böse lässt er die Sonne scheinen. Und manchmal kriegen die Bösen noch mehr Sonnenschein als die Gerechten. Nur nebenbei. Ja. Er lässt die Sonne scheinen über Heilige und Verbrecher, über Lügner und Ehrlichen. Ja, er lässt die Sonne scheinen. Jeden Morgen, jeden Tag neu. Gott hilft allen, die ihn darum bitten. Tut mir leid. Das ist das, was Gamaliel festgestellt hat, das, was Jesus gepredigt hat, was die Bibel, das Neue Testament gelehrt hat, was in der Apostelgeschichte eingegangen ist. Und manche beschreiben Gamaliel als weisen Gelehrten, der am Rande des Tempelberges saß draußen und dort das Gesetz auslegte. Im Tempel durfte das nicht, das war so ketzerisch. Nur nebenbei. Selbst der Herodes hörte ihn gerne. So steht es in Apokryphen. Selbst wenn die anderen Todesstrafe fordern, die Hölle fordern und so weiter, er nicht, verstehst du? So, selbst Jesus, schau, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Der Herr Jesus hat vom Gamaliel gelernt, von diesem Pharisäer, diesem Rabbiner. Auch Paulus später, wenn ich Paulus die Briefe lese an die Korinther, verstehst du, er gibt rabbinische Urteil. Wenn jemand Zweifel hat an Gottes Durchsicht, verstehst du, ob das in der Versammlung, also auch um der Engel willen, sollen sie den Kopf Bedeckung anziehen, aber der Mann ist keine große Ehre, ein Haupt zu bedecken. Das ist ganz nur rabbinisch. Er sagt den Leuten, lass ab von diesen Leuten, wenn die Sache von Gott ist oder wenn die Sache nicht von Gott ist, lass Gott urteilen. Vieles, was in den Religionen geschieht und passiert und was wir dort haben, ist nicht von Gott. Haltet euch fest, es ist Menschenwerk. So vieles ist Menschenwerk. Auch wenn man glaubt, das steht in der Bibel, uns fromm klingt und so weiter, sogar neutestamentlich. Gott ist viel besser als der Gamaliel. Noch viel ehrlicher. Ja, noch ein weiteres Herz. Und lerne zu befolgen das Wort Gottes. Seid großzügig, seid gerecht. Und eure Gerechtigkeit muss besser sein als die der Pharisäer. Auch von diesem Hillel. Ja. Wenn auch niemand ohne vorher gegeißelt zu werden und so weiter. Ja, lass sie laufen. Aber die Juden natürlich peitschen die Apostel, die Brüder aus. Geht hin. Aber redet nicht mehr in den Namen Jesus, um Himmels Willen. Ja, Gamaliel war ein Lehrer aus den Tagen Jesu. Hat viele Wahrheiten, die wir in der Bibel im Neuen Testament wiederfinden. Er hat ein hohes Ansehen beim Volk. Sein Wort war gleich Gottes Wort. Und darum heißt es von Gamaliel, diesem Rabbi, als er starb, ja, und er starb die ganze Ehrfurcht vor dem Gesetz, die ganze Reinheit und Frömmigkeit. Gamaliel war ein weitherziger Mensch. Er hat den Streit geschlichtet. Ist Gott gerecht? Ist Gott gerecht? Warum lässt Gott das zu? Er weiß es, warum das zulässt. Krankheit, Not, Krise und all diese Dinge. Ja, Gott lässt so vieles zu. Ja, und man sagt in mehreren kniffligen Fragen der Gesetzesauslegung, da hat sich Gamaliel so viel Abweichungen sich erlaubt. Ja, und du darfst, wenn du echtes Kind Gottes bist, Abweichungen von vielen frommen Bibelverständnissen dir erlauben. Ja, im Blick auf das Wohl des ganzen Volkes, das hat Gamaliel getan, auf Blick auf das Reich Gottes, trachtet nach der Gerechtigkeit Gottes, nicht nach der menschlichen, jüdischen, pharisäischen Gerechtigkeit, sondern nach der Gerechtigkeit Gottes. Bis heute gelten die Gesetze von Hillel und Gamaliel und diese rabbinische Lösungen. Und wie soll sie in vielen Sachen rabbinische Lösungen finden? Ist das wichtig für die Seligkeit?
Ja.
Wir sollen nicht alles so eng sehen. Das ganze Sabbatgesetz und vieles andere mehr. Gamaliel war kein Liberaler. Ihm ging es um die Gerechtigkeit Gottes. Gott ist gerecht. Seine Rede in der Apostelgeschichte beginnt, hör mir gut zu. Ihr Männer, ihr Israeliten, seht euch bei diesen Menschen genau vor, was ihr tut mit ihnen. Seht euch ganz vor. Und du solltest dich auch vorsehen, was du mit Menschen tust, wie du mit Menschen rumspringst, was du mit Menschen machst. Schaut kritisch hin, wartet mal ab. Ja, hier geht es nicht um die Meinung einiger paar Frommen, ja, oder menschliches Recht. Hier geht es um Gottes Recht. Seht euch vor. Ihr werdet sonst noch als Verbrecher vor Gott gelten und rauskommen. Und ja, und die Juden leiden ja, und es im Verbrechen unter Martin Luther. Die sind Gottesmörder. Die haben Gott gemordet, Jesus Christus natürlich. Ja. Ich komme wie ein Verbrecher vor. Und hier geht es um was Größerem. Hier geht es nicht um Bewahrung von Tradition, die Gerechtigkeit Gottes, um Recht und Unrecht. Nicht um Grabenkämpfe, nicht um eine menschliche Ehre, nicht um unsere Vorurteile oder Verständnis oder Vorstellung und Sichtweise, wie ich die Dinge sehe. Nein, wie sieht Gott die Dinge? Das ist wichtig. Gamaliel denkt von Gott her, was ist sein Plan, sein Wille? Und Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ein weises Wort. Ja, und hier beendet ein Konflikt, die Suche nach der Wahrheit, nach dem Recht. So viele Fromme sind rechthaberisch, wir, meine Kirche, meine Gemeinde, unsere Gemeinde. Vergiss es. John Wesley hat einen Traum gehabt, war so schockiert von dem Traum, als er aufwacht. Er ist im Himmel beim lieben Gott. Er fragt, er möchte zu den Methodisten. Dann sagt der Engel, mein Bruder, hier gibt es keine Methodisten. Dann will er zu den Episkopalen, dann will er zu den Anglikanern. Und dann sagt er, von diesen Leuten gibt es hier niemand. Hier gibt es nur Wiedergeborene durch den Heiligen Geist, verstehst? Hier gibt es keine Baptisten, keine Methodisten und keine Freikirchler. Du solltest mal so einen Traum haben wie John Wesley. Und da wirst du ernüchtert werden und blickst klar durch. Die Juden damals waren gar nicht selbstkritisch. Sie sagen, das ist eine Sekte und die müssen weg. Aber Gamaliel sagt, passt auf. Alles nur heuchlerische Gesellschaft. Sie wollen den Christen schaden. Und Gamaliel sagt, lass sie laufen. Es wird sich selbst herausstellen, wer im Recht ist hier. Ja, für Gamaliel zählt die Gerechtigkeit, die Wahrheit und das Recht. Und eines Tages kommt die Wahrheit raus. Wenn wir diese Erde verlassen, kommt die Wahrheit raus, was das Leben überhaupt gewesen ist. Ja, am Schluss der Selbstdarstellung, ja, die Lampe verlöscht. Die Tür ist verschlossen und die Stimme Jesu, ich kenne euch nicht, wo kommt ihr her? Bei Gott zählt nur das Herz, das Innere, der Charakter, die Persönlichkeit, das ist, was bei Gott zählt. Gott ist gerecht, ihm kann niemand was vormachen oder vortäuschen. Fromm oder reden wie der Herrgott selbst oder weinerlich klären, das kannst du bei den Menschen imponieren und Eindruck schinden, aber nicht bei Gott. Ja, Gott kennt die Menschen, er weiß, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege. Ja, Gott denkt anders, er sieht mit den Augen der Liebe, nicht mit den Augen der Perfektion, der alten Weisheiten und so weiter. Ja, dieser Gamaliel sitzt draußen vor dem Tempel am Abhang und sagt, was wollt ihr in dem Tempel, was sucht ihr? Das sind nur alles Scheinheilige. Verstehst du, da sitzt er. Er beobachtet die Menschen, er schaut die Menschen, wie sie wirklich sind, wie sie leiden und kämpfen. Und jeder muss sein Päckchen durchtragen. Und in dem Moment, wo du dein Päckchen trägst, und stöhnst, oh Gott, wenn es nur einmal ein Ende nehmen würde, wenn sich was verändern würde, ja. Gott hat das Herz gesehen und sieht das Herz auch Jesus. Er sah, wie die Leute opfern dort am Opferkasten. Auch Jesus sah, wie dieser Gamaliel draußen vor dem Tempel die Leute opfern. Und dann plötzlich sagte, Halleluja, hier hat die Witwe hatte nur ein Schärflein reingelegt, aber sie hat mehr gegeben als sie alle zusammen. Manche sind wohl behütet, aufgewachsen, die konnten gar nicht sündigen. Ja, was kannst du dafür, wenn du so in so eine Welt aufgewachsen bist, in bewahrte, beschützte Welt, du bist gar nicht zum Sündigen gekommen. Viele können nichts dafür, dass sie Verbrecher geworden sind, ja, dass sie ja einen Menschen auf dem Gewissen haben. Viele können nichts dafür, dass sie schuldig geworden sind, ja, und du kannst nichts dafür, dass du unschuldig bist. Dass du aus dem Haus gar nicht groß rausgegangen bist und nichts verloren, nichts vermasselt und nichts verdorben hast. Andere sind provoziert, geärgert worden, bis ihnen der Kragen platzte. Andere haben keine Liebe im Leben bekommen. Dann haben sie sich gewaltsam Liebe geholt, vergewaltigt die Leute, was auch immer ist. Andere sind verführt, gezwungen worden, Dinge zu tun, die sie gar nicht tun wollten. Kamale sagt, Gott ist gerecht. Gott sieht das Herz an. Als sie 3 Wochen hier auf dem Breitscheidplatz evangelisierte, habe ich immer noch am Schluss nach dem Einsatz mir Zeit genommen mit den Leuten auf dem Kaiser oder dem Breitscheidplatz, sich hinzusetzen, mit den Leuten sich unterhalten. Dann sagte Herr, mein Herr, wenn Sie wüssten, was ich alles durchgemacht habe, wenn Sie wüssten, die meisten haben gar keine Ahnung, was der oder jener durchgemacht hat, ja. Und Kamali hat die Menschen beurteilt, wie sie wirklich sind. Er hat sie mit den Augen Gottes gesehen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Wer ohne Sünde ist, dann sagt er, werf den ersten Stein, bitte. Hillel, der Großvater von Gamaliel, ist der Begründer der Pharisäer, einer der strengsten Gruppierungen im Judentum. Aber dieser Gamaliel ist großzügig, ja, gar nicht so kleinkariert, buchhälterisch, verstehst, alles ganz genau aufschreiben. Er ist großzügig. Und du wirst einmal erstaunt sein über Gott, wie christlich er ist. Christlich. Ja, großzügig, weitherzig. Seit Jesus haben wir einen anderen Gott, einen Gott der Liebe, der Erlösung, der Rettung. Ja, wir haben einen ganz anderen Gott. Seit Jesus haben wir einen verständnisvollen Gott, der versteht. Denn er hat gesehen an seinem Sohn, was der arme Kerl durchgemacht hat. Und er sieht, was du durchmachst. Von einer Operation nach der anderen, von einer Bestrahlung nach der anderen, von einer Reha nach der anderen, ja. Er versteht, was du duldest. Er ist nachsichtig, tolerant. Mein Gott ist tolerant. Dieser Gott respektiert jede Seele, jeden verlorenen Menschen. Er gibt niemanden auf. Gott ist durch Jesus mit uns aufs Engste verbunden. Wir sind mit Jesus verwandt. Stell dir mal sowas vor, mit Gott verwandt. Durch Jesus ist jeder Mensch ein Teil der Gottheit, teilhaftig der göttlichen Natur, steht in der Bibel einmal. Seit Golgatha urteilt Gott anders, er verurteilt niemand, bitte halte ich fest. Er straft nur den Teufel und die Hölle ist für den Teufel und seine Engel gemacht. Ja. Dort auf Golgatha, halte ich fest, was ich sage, dort auf Golgatha hat Jesus dem Herrgott die Hörner ausgebrochen, diesen bösen Gott, der zornig ist, grantig auf den Menschen ist, der die Menschen vernichten wollte. Ja, Gott zürnt nicht mehr. Er redet sich nicht mehr auf. Er kocht nicht mehr vor Wut. Er bockt nicht mehr. Das ist Gott, ein Gott der Liebe. 2. Petrus Kapitel 1, Vers 4. Er hat uns berufen durch die Herrlichkeit und Tugend aus Jesus Christus und so weiter. Er hat uns alle Verheißungen geschenkt, damit wir diese Teilhabe der göttlichen Natur und so weiter bekommen. Ja, er hat uns alles geschenkt durch Jesus. Wird der Mensch göttlicher Natur, besitzt plötzlich ewiges Leben, wird mit Jesus verwandt, ja. Der Schächer wird reingelassen in das Paradies durch Jesus, nicht durch Gott, durch Jesus. Ja. Diese beiden Buben, verstehst du, die kommen in den Himmel. Gott kann es nicht mehr verwehren. Ich bringe den mit, die beiden gehören, die sind mit mir gekreuzigt worden. Die haben mit mir gelitten, ja. Der bringt sie mit. Der Schächer ist jetzt göttlicher Natur, auch wenn er böser Bub war. Dem ist die ganze Welt gestorben, in dem Jesus starb. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Jeder, der stirbt, entflieht dem Verderben, den Begierden dieser Welt. Der ist ein Armer, ein Bettler, ein verlorener Sohn, der nach Hause kommt. Papa, Ich möchte nur noch ein Tagelöhner sein. Ich will nicht mehr viel. Ich habe das ganze Erbe verprasst. Den Armen gehört das Himmelreich, so steht in meiner Bibel. Und dieser verlorene Sohn will nur ein Diener werden. Und er will nur über seine Runden kommen. Und er will gar nicht mehr groß was von dem Herrgott haben. Und von dem heißt es, von dem verlorenen Sohn, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Stell mal vor, dieser mein Sohn. Er ist wieder in Ehren eingesetzt. Liebe Christen, seid nicht so kleinlich. Das möchte ich hier in dieser Internetpredigt sagen. Ja, rausposaunen in der ganzen Welt. Seid nicht so kleinlich, so akribisch, so buchhälterisch. Ja, zählt nicht die Erbsen. Wir haben ein schönes Kinderlied so mit unseren Kindern gesungen. Wir sind Erben unseres Vaters, verstehst du? Und die wussten gar nicht richtig aussprechen. Dann singen meine kleinen Kinder, wir sind Erbsen unseres Vaters. Ja. Und du bist ein Erbse Gottes, von Gott geliebt. Alle Menschen sind Erben, wie der verlorene Sohn Gottes. Auch der andere, der zu Hause blieb, der Fromme. Ja. Und mir hast du nichts gegeben. Und dann sagt der Vater, was mein ist, das ist auch dein. Du bist auch verloren, mein lieber Bruder. Die ganze Natur, die ganze Schöpfung sehnt sich nach der Erlösung der Kinder Gottes. Und wir gehen dem Ende entgegen. Alles vertrocknet. Alles vertrocknet noch mehr. Ja. Und die Erdachse senkt sich mehr und mehr. Verstehst du? Plötzlich haben wir das Klima wie am Äquator. Bald beginnen eine andere Dimension des Lebens. Bald kommen andere Szenen, wo sich nur die Liebe entfaltet, wo wir Teilhaber Gottes werden, wo der Hunger und der Durst nach der Gerechtigkeit Gottes aufhört, wo unsere Sehnsüchte gestillt werden. Wenn ich dich nur habe, Herr, wenn ich nur dich habe, dann bin ich zufrieden. Wo wir dem Verderben entfliehen und eines Tages werden wir alle dem Verderben entfliehen. Ich lasse alles zurück. Wenn ich gestorben bin, lasse ich meinen Rollstuhl hier, meinen Rollator hier, meine Krücken hier, was weiß ich, was ich lasse alles hier. Ich nehme nichts mit. Ja, die Welt ist hinter mir. Und wir besitzen das Leben. Bis jetzt sind wir alle ja in dieser unrechten, verderbten Welt, wie die anderen Brüder, die nichts von Leben haben oder nichts vom Leben hatten. Ja, es hat sich noch nicht herausgestellt, die Gerechtigkeit Gottes, also bei mir hat sich die Gerechtigkeit Gottes nicht herausgestellt. Ich diene Gott. Und ich muss immer kämpfen um mein Leben, jeden Tag, jede Stunde. Wir Christen sind in der Welt. Wir sagen, ja, wir sind nicht von der Welt. Und dennoch, ich muss in dieser dreckigen, schmutzigen Welt leben und kämpfen und arbeiten. Ja, und pass auf, Christen wie Nichtchristen kriegen Krebs, Tumore. Hast du noch nicht gemerkt? Ja, Christen kriegen Lungenkrebs, Darmkrebs, werden verstümmelt. Haben sie die ganzen Zivilisationskrankheiten, die ganzen Volkskrankheiten, leiden an Diabetes, an Rheuma, an Allergien, an Depression, an Übergewicht, ja, an Bluthochdruck. Das machen Christen wie Nichtchristen. Kannst Gift nehmen, wenn du willst, und du wirst keinen großen Unterschied finden. Es sei denn, es ist ein ganz besonderer Heiliger. Ja, Volkskrankheiten, Kurzsichtigkeit, Schwindel, ja, und haben alle möglichen Gesundheitsstörungen. Wir sind noch in der Welt, Brüder und Schwestern. Und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden, aber wir werden ihm gleich sein. So steht es in meiner Bibel. Ja. Wir sind noch weit entfernt von der göttlichen Natur. Sieh dir die Menschen mit den Augen Gottes, überlass Gott das ganze Gericht. Der ist krank, weil er nicht glaubt. Verstehst du? Wir haben so oft schon gehört, solche Beleidigungen. Oder würde der sich vernünftig ernähren, würde gesund werden. Du kannst Sportler sein, du kannst Veganer sein, du kannst alles Mögliche sein und kriegst trotzdem die Leiden dieser Zeit. Du musst durch. Wie hat der alte Hiob gehabt? Der hat einmal gebetet. Hiob Kapitel 9, Vers 33. Oh, da ist kein Schiedsmann zwischen uns, der seine Hand auf uns beide lege, gläubig und ungläubig, Christ und Nichtchrist. Jesus ist hier dieser Schiedsmann. Halt aus, bis dann. Jesus wird richten, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die ganze fromme Rechthaber und so weiter. Er wird zwischen den Vätern und Söhnen der Vermittler sein. Er selbst, ja, lädt uns ein zu seinem Fest, kommt her, aber wir sind noch nicht auf diesem Fest, wir sind noch unterwegs. Manfred Siebald hat ein Lied gesungen, Leben im Schatten, Sterben in Raten, haben wir was davon. Ja, Hass und Empörung, Leid und Entbehrung ist die Endstation, während wir fragen noch und so weiter und sagen, und so weiter, kommt her und ruft, Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Wir sind eingeladen, wir haben die Einladung angenommen, aber wir sind noch nicht so weit. Wir sind noch nicht durch das Tor gegangen. Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Lasst uns gehen und allen sagen, die auf dem Wege sind, Gott lädt uns ein. In den Fabriken, in den Boutiquen, seht, da steht noch so mancher Gast. In unseren Klassen, auf unseren Straßen trägt mancher eine Last. Denen, die schaffen, denen, die hassen, sagt, alles ist allen bereit. Ja. Gott lädt uns ein zu seinem Fest, dass wir ohne Mühe wandern. Gib die nicht auf. Die Gerechtigkeit Gottes, das versetzt Berge. Das ist der Glaube, der Berge versetzt. Ja, die Gerechtigkeit Gottes. Ich lebe, weil Jesus lebt. Ich mache weiter. Ich bin zu diesem Fest eingeladen. Ich muss nur dort ankommen rechtzeitig. Begreife Jesus. Und dann hast du alles begriffen. Jesus war göttlicher Natur. Und wir sollen diese göttliche Natur bekommen und in unserem Leben verwirklichen. Vor Christus oder nach Christus. Das spielt jetzt keine große Rolle. Natürlich ist es viel schöner und einfacher nach Christus. Wir haben schon Heiligen Geist. Aber viele der Heiligen lebten vor Christus. Abraham, Jakob, Isaac, Moses und all die anderen. Verstehst du, David, die lebten alle vor Christus. Diese 24 Ältesten, 12 aus dem Alten und 12 aus dem Neuen Testament. Und die sind am Thron Gottes. Die sind angekommen, weil sie Jesus angenommen haben. Jesus, durch dich ist Gott gerecht geworden. Herr, hilf, dass wir noch viele mit deiner Liebe erreichen, auch hier durch diese Internetpredigten, und sie am Thron Gottes wiederfinden in Herrlichkeit, dass wir sie als Heilige und Priester und Könige, ja, antreffen, denn du hast sie dazu berufen. Benütze auch diese Botschaft in aller Schwachheit, dass noch einige das Ziel vor Augen nehmen und sagen, ich muss ein Überwinderleben führen und beginnen. Jetzt ist der Tag des Heils. Gott segne mich und helfe mir. Ja, Gott möge dich segnen. Wo du auch immer bist, in dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.